Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind, die es aber voraussichtlich auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über 4 Jahre Hashtag MeToo und die Folgen fürs Arbeitsrecht. Es gibt mehrere Daten, die mit diesem Jahrestag verbunden sind. Das ist zum einen der 5. Oktober 2017. Damals tauchten erste Berichte über den Filmproduzenten Harvey Weinstein auf, der seine Macht und seinen Einfluss missbraucht hatte, um Frauen sexuell zu belästigen, sexuell zu nötigen oder sogar zu vergewaltigen. Am 15. Oktober 2017 veröffentlichte dann die Schauspielerin Alyssa Milano einen Tweet und forderte Frauen auf, mit der Phrase MeToo auf das Ausmaß des Problems aufmerksam zu machen. Der Tweet lautete damals: Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreibe MeToo als Antwort auf diesen Tweet. Unter dem Hashtag MeToo haben dann mehrere tausend Menschen von Belästigungen und Übergriffen berichtet, die es in der Politik gab, die es in der Film- und in der Musikindustrie gab und auch in der Justiz. Das Time Magazine hat damals Menschen, die ihr Schweigen gebrochen haben, zur Person of the Year gewählt. Wie sich diese Fälle in den folgenden Jahren auf das Arbeitsrecht und auch auf die Arbeitspraxis ausgewirkt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Meine GesprächspartnerInnen dazu sind Julia Wiohl, Svenja Geider und Reiko Herrmann, Fachanwältinnen für Arbeitsrecht bzw. Rechtsanwältin bei Vanguard. Normalerweise fangen wir ja die Folge immer damit an, dass einer meiner GesprächspartnerInnen einen Fall berichtet. Angesichts des facettenreichen Themas wollen wir das diesmal ein bisschen anders machen und über 3 Fälle sprechen, die veranschaulichen, was Hashtag MeToo verändert hat. Meine GesprächspartnerInnen werden jeweils einen Fall vorstellen und am Ende des Podcasts verraten wir dann, wie diese Fälle ausgegangen sind. Frau Wiohl, welcher Fall hat Ihnen besonders vor Augen geführt, dass sich in den vergangenen 4 Jahren so einiges verändert hat?
In unserer Praxis werden wir mittlerweile vermehrt mit Fällen konfrontiert, die außerhalb der klassischen Fälle liegen. Also außerhalb des männlichen Vorgesetzten, der einer jungen Mitarbeiterin den Klaps auf den Hintern gibt. Es gab beispielsweise einen Fall einer bekennend heterosexuellen weiblichen Vorgesetzten, die sich wiederholt sehr respektlos gegenüber ihren weiblichen Mitarbeiterinnen verhalten hat. Und in einer Diskussion ging sie dann schließlich so weit, dass die Vorgesetzte eine der Mitarbeiterinnen mit dem ausgestreckten Finger in den Busen gepiekst hat und der anderen Mitarbeiterin mit der flachen Hand einen Klaps auf den Hintern gegeben hat, begleitet mit den Worten: Jetzt habt euch mal nicht so. Und da stellte sich dann die Frage, ob auch hier eine sexuelle Belästigung vorliegt.
Herr Herrmann, welcher besondere Fall ist Ihnen bei dem Thema in den Sinn gekommen?
Naja, wir sind ja auch viel international tätig für internationale Mandanten und auch insbesondere für Mandanten, die eine sehr durchmischte, diverse und internationale Belegschaft haben. Und wir hatten einen Fall, da spielte die Sprache eine ganz besondere Rolle und stellten sich dann auch interessante juristische Fragen. Es ging um einen Vorgesetzten, der mit einem anderen Vorgesetzten in italienischer Sprache sich unterhielt. Die beiden Vorgesetzten hatten noch eine unterschiedliche nationale Herkunft, das spielte aber keine Rolle. Und zwar über eine ihnen nachgeordnete Mitarbeiterin, die aus einem Balkanland kam. Ich glaube, es war Bosnien, wenn ich mich recht erinnere. Und der eine Vorgesetzte machte sehr explizite sexuelle Bemerkungen über bestimmte Körperteile der Dame und darüber, was er dann gern mit ihr anstellen würde. Aber in Abwesenheit der betreffenden Person und nur über eine dritte Person sind dann diese belästigenden Anmerkungen der Mitarbeiterin dann zugetragen worden. Und auch da stellte sich die Frage, ist das tatsächlich eine sexuelle Belästigung in diesem Sachverhalt?
Frau Geider, gibt es auch Fälle, in denen bekannt geworden ist, dass Männer Opfer waren?
Ich möchte natürlich die Antwort auf die Frage jetzt nicht vorwegnehmen. Ja, es gibt zumindest immer wieder Vorwürfe, auch von Seiten der männlichen Arbeitnehmer. Wir hatten vor kurzem einen Fall, da ging es darum, dass sich eine Mitarbeiterin an ihre Vorgesetzte gewandt hatte und sich wegen einer möglichen sexuellen Belästigung beschwert hat. Die Mitarbeiterin und ihr Kollege haben zusammen an Maschinen gearbeitet. Dort mussten verschiedene Hebel betätigt werden und der männliche Kollege und hier mutmaßliche Täter hat gegenüber seiner Kollegin geäußert, dass sie seine Knöpfe auch sehr gerne jederzeit drücken dürfe. Und es wurden dann Ermittlungen und Befragungen aufgenommen. Es wurde sowohl der mutmaßliche Täter als auch das mutmaßliche Opfer befragt. Und im Rahmen dieser Befragung äußerte dann der Mitarbeiter, dass ganz viele zweideutige Aussagen auch von der Kollegin ihm gegenüber getätigt wurden, dass sie ihm wiederholend über ihre sexuellen Vorlieben berichtet habe, dass sie ihm erzählt habe, was sie mit ihren Lippen, die aufgespritzt waren, alles Tolles veranstalten könne. Und da stellte dann die Vorgesetzte schließlich die Frage, ob er jetzt behaupten möchte, dass er sexuell belästigt worden ist. Und darauf hat er dann schließlich geantwortet, nee, Männer können ja nicht sexuell belästigt werden. Und ob Männer das tatsächlich nicht können, das klären wir später.
Das werden wir am Ende der Folge hören. Frau Viol, über wie viele dieser Fälle, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, hätten wir vor 5 Jahren, also ein Jahr vor #MeToo gesprochen? Was hat sich da verändert?
Die Fülle der Fälle hat sich tatsächlich geändert. Also ich glaube nicht, dass es jetzt mehr sexuelle Belästigung gibt als vorher. Ich glaube einfach, die Hemmschwelle ist jetzt niedriger, dass man auch drüber spricht, dass sich Frauen eher trauen, sich zu beschweren, bevor es dann wirklich gleich der Zungenkuss ist, ja, der vielleicht vorher so die Schwelle war. Und einfach, weil die Gesellschaft jetzt sensibilisierter ist, als sie es vorher #MeToo war, dass man jetzt bei ganz anderen Sachverhalten darüber überhaupt nachdenkt, oh, könnte das eine sexuelle Belästigung sein?
Hat der Gesetzgeber da auch drauf reagiert oder ist das vor allen Dingen eine Frage von Rechtsprechung?
Gesetzesänderungen gab es jedenfalls in Deutschland nicht, aber man merkt tatsächlich eine spürbare Änderung in der Rechtsprechung. Ja. Und gerade wenn man sieht, dass sich die gesetzliche Grundlage nicht geändert hat, aber Fälle, die vor #MeToo von den Gerichten noch als nicht ausreichend angesehen wurden, um eine Kündigung zu rechtfertigen, würden heute aus meiner Sicht ganz sicher anders entschieden werden. Also es gab beispielsweise einen Fall 2013 vor einem Landesarbeitsgericht. Da war das ein Mitarbeiter, der wirklich wiederholt verschiedenste Kolleginnen belästigt hatte. Und da hat das Gericht gesagt, das reicht nicht aus. Der Mitarbeiter hat eine Kollegin von hinten in der Damentoilette gepackt, gesagt, ich bin allein, du bist allein, und hat sie an sich gezogen. Eine weitere Mitarbeiterin hat er auf seinen Schoß gezogen. Wieder eine andere Mitarbeiterin hat er gemustert und dann gesagt, ich will ficken. Und eine andere Mitarbeiterin hat er gemustert von oben bis unten und hat meinte, diesen Arsch wolle er mal anfassen. Er gebe ihr für eine Nacht 20.000 Euro. Und zu einer weiteren Mitarbeiterin, also er hatte wohl ein gutes Verhältnis zu seinen Kolleginnen, meinte er, sie könne sich auch an seinen Haaren festhalten, wenn sie auf ihm sitze, weil ihr Mann hätte ja schließlich keine Haare. Und da hat tatsächlich 2013 das Gericht geurteilt, es reicht nicht für eine Kündigung. Hier bedürfe es einer Abmahnung, weil das sei ja ein steuerbares Verhalten. Und es sei davon auszugehen, dass wenn er eine Abmahnung erhalten würde oder erhalten hätte, hätte er dieses Verhalten eingestellt. Es wurde jetzt ein Fall entschieden, 2020. Da hat ein Kollege einer Kollegin auf dem Arbeitskittel mit einem Textmarker die Brust umrundet. Da hat das Arbeitsgericht entschieden, dass das ausreicht für eine Kündigung, weil es gesagt hat, dass der Mitarbeiter sich herausgenommen hat, auf die Brust der Kollegin zuzugreifen, hat das Gericht geschrieben. Da sieht man ganz deutlich in der Wertung, ich finde, die Fälle sind absolut vergleichbar, aber die Gerichte sind auch jetzt sensibilisierter, als sie es vor ein paar Jahren noch waren.
Das heißt, das gilt sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch eben tatsächlich für die Richterinnen und Richter, dass beide sensibilisierter sind und dadurch eben mehr Fälle zur Sprache kommen und auch mehr Fälle entschieden werden zugunsten derjenigen, die da belästigt worden sind.
Genau.
Frau Geider, ich würde gerne mit Ihnen einmal besprechen, was die sexuelle Belästigung tatsächlich ausmacht, also tatsächlich die Tatbestandsmerkmale einmal besprechen, damit wir im Weiteren wissen, warum Fälle wie entschieden worden sind. Welche Merkmale sind wesentlich?
Wesentlich ist, dass es sich um ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten handeln muss. Dazu können sexuell bestimmte körperliche Berührungen zählen, Bemerkung sexuellen Inhalts, und dieses Verhalten muss bezwecken oder bewirken, dass sich betroffene Person in der Würde verletzt fühlt.
Wie gelingt Gerichten das? Also wie macht man sowas dann praktisch, das festzustellen?
Es ist natürlich schwierig. Es ist im Ergebnis immer eine Einzelfallbetrachtung. Es gibt so ein paar Grundregeln oder Maßstäbe, die sich herauskristallisiert haben in den letzten Jahren. Also man braucht erstmal diese unerwünschte Verhaltensweise, die sexualisiert und geschlechtsbezogen ist. So unerwünscht ist natürlich ein sehr, sehr schwammiger Begriff. Da kann es sehr, sehr sensible Personen geben, die vielleicht eine unerwünschte Verhaltensweise eher bejahen würden. Es kann aber genauso jemanden geben, der sagt so, das war jetzt hier noch kein unerwünschtes Verhalten. Deshalb haben sich die Gerichte da einen objektiven Maßstab gesucht, wie sie es halt so häufig machen, und Die Unerwünschtheit der Verhaltensweise muss für einen objektiven Außenstehenden feststellbar sein. Man muss halt sagen, also objektiv betrachtet war das ja eine unerwünschte Verhaltensweise. Sexuell bestimmt bedeutet nicht zwingend, dass eine sexuelle Motivation des Täters erforderlich ist. Der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte kann auch zu einem Untergeordneten gehen und kann einfach ihre Machtposition demonstrieren wollen. Das ist nicht per se ein Ausschlusskriterium dafür. Und was dann auch die Gerichte immer im Hinterkopf haben, ist, dass hier das Schutzgut dieser sexuellen Belästigungsvorschriften ist die sexuelle Selbstbestimmung. Das ist quasi das Recht, selber darüber zu entscheiden, ob ich in ein sexualbezogenes Geschehen involviert werden möchte oder nicht. Das ist das Ziel, was mit diesen ganzen Vorschriften erreicht und durchgesetzt werden soll.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, müssen das aber nicht zwingend körperliche Dinge sein. Das ist ja das, was man als erstes immer assoziiert, dass es in irgendeiner Form einen tatsächlich physischen Übergriff gibt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es auch andere Dinge. Was wäre sowas?
Es kann auch verbal sein, es kann nonverbal sein. Verbal, ganz klare Aussagen, ja. Irgendwie, wie Julia eben auch schon nannte, das Beispiel mit dem "Ich will ficken" in die Richtung einer Kollegin oder eines Kollegen. Es kann aber genauso gut nonverbal sein, indem ich eine oder einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin habe, die eben permanent einen Kollegen oder eine Kollegin von oben bis unten mustert, ihr sehr, sehr deutlich auf die Brüste starrt, auf den Hintern starrt. Da muss ich nichts sagen, da muss ich nichts machen. Es kann aber für eine sexuelle Belästigung ausreichen.
Würde sogar, glaube ich, schon ausreichen, dass man Bilder zuschickt, die sozusagen sexuellen Inhalt haben. Und
ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja so Sachen, die manche in dem Unternehmen dann für Humor halten oder für ihre Privatsache. Also wenn ich jetzt mir so ein Poster, ein Pin-Up-Poster in Spind hänge, ist das etwas, was auch darunter fallen kann, wenn sich jemand dadurch dann belästigt fühlt?
Ja, das ist so der Parade-Lehrbuchfall. Das Pin-Up-Poster bei den Feuerwehrmännern im Spind, da muss auch nicht unbedingt eine Frau zugegen sein, die das dann sieht, wenn das weibliche Pin-Up ist auf dem Bild, sondern da kann sich dann auch ein männlicher Kollege belästigt fühlen. Aber tatsächlich, das Zeigen von Nacktheit, Pornografie, das reicht schon aus. Und weit verbreitet ist ja auch das Hin- und Herschicken von WhatsApp, Bildern, Fotos, ob jetzt von sich selbst oder von anderen Menschen, das ist alles eine sexuelle Belästigung.
Was bedeutet in dem Zusammenhang schwerwiegende Pflichtverletzung? Das habe ich in dem Zusammenhang gehört. Ist das eine Sache, die dann immer den Arbeitsplatz betrifft, also nicht die private sexuelle Belästigung, sondern ist das im Arbeitskontext ein wichtiger Faktor?
Genau. Also wenn ich auf der Straße umherlaufe und schaue da jemandem penetrant auf die Brüste, dann kann der oder die Betroffene, in dem Fall eher die Betroffene, da wenig gegen machen. Bei den Pflichtverletzungen, ich habe arbeitsvertragliche Hauptpflichten, ich habe Nebenpflichten, dazu gehört in gewissem Maße auch eine Rücksichtnahmepflicht, auch meinen Kollegen gegenüber. Und wenn es eine Pflichtverletzung gibt, die in einem sehr, sehr schwerwiegenden Maße sich auswirkt, dann kann der Arbeitgeber dazu berechtigt sein, arbeitsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, in welcher Form auch immer.
Wir haben jetzt die Folgen der Rechtsprechung gehört, auch nochmal die wesentlichen Merkmale. Ich würde gerne in die Praxis gehen. Herr Herrmann, wie haben die Unternehmen auf diese Entwicklung, die wir hier skizziert haben, reagiert? Also was müssen die heute beachten oder was möchten die auch heute beachten?
Die Verpflichtung, die da aus dem Gesetz kommt und was die Rechtsprechung auch fordert, ist, dass man Maßnahmen trifft, die eben solche sexuelle Belästigung und auch sonstige vergleichbare Pflichtverletzungen eben verhindern. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das Problem ist so ein bisschen arbeitsrechtlich, dass man Kündigungsgründe nicht dadurch definieren oder schaffen kann, dass man bestimmte Verbote im Unternehmen ausspricht per se. Da gibt es halt die Rechtsprechung und die Anforderungen aus beispielsweise dem Paragraphen für die fristlose Kündigung. Es muss eine schwerwiegende Pflichtverletzung sein und das wird im Rahmen einer Tatsachenfeststellung dann überprüft und es gibt immer eine Interessenabwägung und so weiter. Was man aber in jedem Fall tun sollte, und das tun viele Unternehmen jetzt eben auch, sie führen über Ethikrichtlinien oder Code of Conducts oder das Praktizieren einer Zero-Tolerance-Policy schon Verhaltensrichtlinien, Verbote und auch Maßnahmen ein, die eben vor solchen sexuellen Belästigungen schützen. Das hilft arbeitsrechtlich dann gleichwohl, auch wenn man keine Kündigungsgründe definieren kann.
Kann man dabei übers Ziel hinausschießen?
Klar kann man da über das Ziel hinausschießen. Da muss man immer eine Abwägung treffen zwischen einem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter, was es dann ja immer ist, wenn ich Verbote ausspreche, die jetzt keinen unmittelbaren Bezug zur Arbeit als solche haben. Also beispielsweise diese Walmart-Beispiele sind uns da sicherlich alle im Kopf, wo auch Liebesbeziehungen zwischen Mitarbeitern untersagt wurden in einer Policy. Das ist dann vom Landesarbeitsgericht in Düsseldorf, glaube ich, auch gekippt worden, zu Recht. Was man aber beispielsweise als niedrigschwelligere Maßnahmen machen kann, ist, dass man sagt, naja, man wird, wenn es in einem Arbeitsverhältnis ein Vorgesetzten, nachgeordneten Verhältnis gibt, die halt eine Liebesbeziehung haben, dass man gewisse Entscheidungen da einfach rausnimmt aus dem Pflichtenkreis des Vorgesetzten, um da eben Probleme zu vermeiden.
Was raten Sie an Mandanten, also wenn die tatsächlich den intensiven Willen haben, zu sagen, ich möchte diese Regel so festlegen, also jetzt vielleicht nicht die Liebesbeziehung, die Sie gerade genannt haben, aber bestimmte andere Dinge, die übers Ziel hinaus sind, sagen Sie dann, macht das, damit ihr die Vorgabe habt, oder raten Sie denen davon ab?
Wir beraten dann wirklich tatsächlich bis zu dem zulässigen Grenzbereich. Ne? Viel lässt sich natürlich auch mit Betriebsräten gestalten über solche Policies und Ethikrichtlinien, aber wir raten dann schon, dass das Maximum des gesetzlich Zulässigen oder nach der Rechtsprechung Zulässigen eben auszuschöpfen, um die Pflichten da zu erfüllen.
Wie geht ein Unternehmen dann damit um? Also wenn es dann zu einem Vorfall kommt, ist das die Abmahnung, ist das gleich automatisch tatsächlich eine Kündigung?
Kommt sicher auf die Schwere des Verstoßes an, den man dann hat. Also da wird man sicherlich bei einmaligen und erstmaligen, in Anführungsstrichen flapsigen Bemerkungen, anders reagieren als bei einer tatsächlich handgreiflichen sexuellen Belästigung.
Frau Geider, idealerweise kommt es ja gar nicht zu diesen Vorfällen. Wie kann ein Unternehmen Prävention gestalten in dem Bereich?
Ja, man muss sich hier an der Stelle gar nicht mal nur fragen, wie kann ein Unternehmen Prävention gestalten, sondern wie muss es auch Prävention gestalten? Es ist nämlich tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Unternehmen präventive Maßnahmen ergreifen muss, um im besten Fall sexuelle Belästigung komplett zu unterbinden, aber auch Benachteiligung aller anderen Art, die das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz noch so vorsieht. Tatsächlich wissen das viele Unternehmen nicht, und ist das Kind erstmal in den Brunnen gefallen, ist das Geschrei groß. Ein Unternehmen hat viele Möglichkeiten, ja. Der Arbeitgeber kann zum Beispiel Schulungen für seine Mitarbeiter anbieten. Und da empfiehlt es sich, nicht nur auf der unteren Hierarchieebene solche Schulungen anzubieten, sondern eben oben bei den Führungspersonen anzusetzen, die darauf aufmerksam zu machen, hinzuweisen, zu informieren, einfach vielleicht einen Flyer der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auszulegen, einfach auf das Problem aufmerksam zu machen und dann auch aufzuklären und zu erklären, welche Maßnahmen man ergreifen sollte, welche Handlungen man vollziehen sollte, wenn tatsächlich hier oder da dann trotz der präventiven Maßnahmen das Problem auftaucht und eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter sich mit dem Vorwurf, ich wurde sexuell belästigt, an Person XYZ wenden. Was ich dann noch jedem Unternehmen raten würde, ist, eine Beschwerde bzw. Meldestelle für sexuelle Belästigung einzurichten. Das ist auch tatsächlich vorgeschrieben. Und diese Information, wo ist die Meldestelle, welche Person ist die Person, an die ich mich wenden kann, auch im Unternehmen publik zu machen. Das hilft niemandem, wenn im Intranet auf Seite 385 steht, hier, wir haben sowas, wenn ihr Probleme habt, meldet euch dahin.
Gibt es da klassische Rollen? Also sind das dann auch Gleichstellungsbeauftragte, die sowas mit übernehmen, oder Leute, die sich aus ihrer Tätigkeit heraus dafür besonders eignen?
Das können Gleichstellungsbeauftragte sein, das können auch Betriebsratsmitglieder sein, es können Mitglieder der Personalabteilung sein. Man muss natürlich immer sehen, dass ja auch da ein gewisser Interessenkonflikt in Anführungszeichen entstehen könnte. Und es empfiehlt sich da tatsächlich, eine möglichst neutrale Person auszuwählen, welche auch immer das dann ist. Im besten Fall, gerade in einem größeren Unternehmen, bietet es sich vielleicht auch an, zwei Beauftragte zu bestellen, sodass man eben als Mann die Möglichkeit hat, sich auch an eine männliche Person zu wenden, wenn mir was passiert ist. Vielleicht gibt es sogar auch eine diverse Person im Unternehmen, ja, oder als Frau dann eben an die Frau, sodass tatsächlich das Nichtvorhandensein des gleichen Geschlechts dazu führt, dass ich mich am Ende nirgends hinwende.
Sie haben gerade gesagt, das sind ja auch wirklich Musspflichten. Was passiert, wenn ein Unternehmen auf solche Hinweise nicht reagiert, die es innerhalb eines solchen Meldesystems idealerweise gibt?
Das Problem bei den Verstößen gegen die Präventivpflichten, es kann halt dazu kommen, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sexuell belästigt wurde, der Arbeitgeber nicht nachweisen kann, dass er die entsprechenden vorgeschriebenen Präventionsmaßnahmen ergriffen hat und das mutmaßliche Opfer Schadensersatz oder Schmerzensgeld einklagt und das in teilweise empfindlichen Höhen. Das kann einem Unternehmen richtig wehtun, und das wirkt sich natürlich auch auf das Betriebsklima aus, wenn immer wieder Fälle sexueller Belästigung aufploppen, die eigentlich nicht aufploppen sollten.
Oder spätestens nach dem ersten Fall dann nicht mehr aufploppen würden, wenn man die entsprechenden Maßnahmen ergreift, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Ich würde dann gerne tatsächlich zu unseren Eingangsfällen zurückkommen. Frau Viol, Sie haben den Fall geschildert, dass eine eindeutig heterosexuelle Frau einer anderen eindeutig heterosexuellen Frau mit dem Finger in den Busen gepiekt hat, also sie sexuell belästigt hat. Wie ist da entschieden worden oder wie ist das ausgegangen?
Ausgegangen ist unser Fall tatsächlich so, wie ein Großteil unserer Fälle ausgeht, nämlich durch eine einvernehmliche Einigung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wäre es entschieden worden, glaube ich, dass es tatsächlich eine sexuelle Belästigung gewesen wäre. Denn es gibt das sogenannte Hodengrabscher-Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Und in dem Fall war es auch ein männlicher Mitarbeiter, der einem anderen männlichen Mitarbeiter schmerzhaft in die Hoden gegriffen hat und anschließend sinngemäß geäußert hat, dieser Mitarbeiter habe ja dicke Eier. Und da hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass auch hier eine sexuelle Belästigung vorliegt und nicht in Anführungszeichen nur eine Pflichtverletzung anderer Art, weil das Bundesarbeitsgericht sagt, dass, wie Svenja eben schon erläutert hatte, hier das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung beeinträchtigt ist und eben dieser Mitarbeiter, der berührt wurde schmerzhaft, dass er nicht selber entscheiden konnte, ob ich diesen Eingriff in meine Intimsphäre möchte oder nicht. Da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, immer wenn ich berührt werde an primären oder sekundären Geschlechtsmerkmalen, dann brauche ich nicht zusätzlich noch irgendeine Intention, die ich beispielsweise bei einer Umarmung, ja, da bräuchte ich noch, das ist jetzt nicht unbedingt sofort ein sexueller Akt, wenn ich umarmt werde, da bräuchte ich dann noch so eine Sexualbezogenheit in der Intention. Aber wenn es primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale sind, dann ist das automatisch sexuell bestimmt. Und dementsprechend, ja, hier war es der Busen und auch der Hintern, ist das eine sexuelle Belästigung. Und wie Svenja auch schon eben gesagt hat, hier war es ja auch die Vorgesetzte und die untergebenen Mitarbeiterinnen, dass das ganz oft solche Handlungen, wenn man auch hier sieht, heterosexuell, da war kein sexuelles Interesse da, das war aber das Interesse dieser Machtausübung. Ja, und wie kann ich besser Macht ausüben, als wenn ich in die Intimsphäre eingreife? Ne? Weil das ist das, was am nächsten an jedem Mensch dran ist und wo man am empfindlichsten zu treffen ist und am verletzlichsten.
Sie haben gerade gesagt, es endet oft mit Vergleichen. Empfinden Sie das als unbefriedigend, weil es ja ein bisschen den Täter dann schützt in gewisser Weise oder die Täterin?
Ja, das kann man so sehen. Es schützt aber vielleicht auch das Opfer, weil das Opfer nicht aussagen muss. Ja, weil das Opfer ist im Zweifel Zeuge, wenn dann Aussage gegen Aussage steht und das Gericht dann doch das mutmaßliche Opfer hören möchte, schützt es auch da. Und nicht selten haben die mutmaßlichen TäterInnen ein Interesse daran, doch dann auch leise zu gehen. Und insgesamt gesehen, wenn man das jetzt das Juristische mal außen vor lässt, ja, dieses, ja, wir haben Recht bekommen, ist es für das Unternehmen am allerwichtigsten, wie die Atmosphäre ist. Und wenn jemand leise geht durch einen Aufhebungsvertrag und dann wird die Atmosphäre nicht ganz so doll beeinträchtigt, als wenn man sich hier monatelang eine Schlammschlacht liefert. Und deshalb finde ich, ist es wirklich sehr ausgewogen. Es kann sein, dass manche Opfer dann nicht diese Genugtuung empfinden, weil sie sagen, ja, toll, jetzt ist der Täter, die Täterin raus mit einem guten Zeugnis. Trotzdem bleibt ja aber das, was das Opfer mitgemacht hat und worunter das Opfer wahrscheinlich immer noch leidet. Damit muss dann eben das Opfer umgehen. Und den Arbeitgebern ist da gut beraten, auch wenn der Fall abgeschlossen ist, juristisch abgeschlossen, da das Opfer weiter auch zu unterstützen und sich auch da zu kümmern. Denn wie Svenja eben auch schon erklärt hat, alles, was ein Arbeitgeber präventiv macht und nach der sexuellen Belästigung ist vor der mutmaßlich nächsten sexuellen Belästigung, alles, was ich tue als Unternehmen, um präventiv tätig zu werden, um aufmerksam dafür zu machen, dass sowas im Unternehmen nicht geduldet wird, man auch solch eine Atmosphäre im Unternehmen nicht hinnehmen wird, ist dazu geeignet, später weitere sexuelle Belästigung entweder im Keim zu ersticken oder zu verhindern oder eben auch zumindest dem Arbeitgeber zu ermöglichen, sich in einem Streitfall exkulpieren zu können und zu sagen, wir haben wirklich alles gemacht, was in unserer Macht stand, trotzdem ist es nochmal passiert.
Haben Sie in Ihrer Praxis Sachen kennengelernt, wo Unternehmen besonders gut mit Opfern umgegangen sind, gute Wege gefunden haben, um die zu schützen und denen auch im Nachgang zu helfen?
Ja, Also ich muss wirklich sagen, da geben sich Unternehmen mittlerweile wirklich sehr viel Mühe. Schon im Vorhinein, wir begleiten viele interne Ermittlungen dann auch, werden also eingebunden, wenn der Vorwurf der sexuellen Belästigung geäußert wird. Dann wird ja nicht sofort zur Tat geschritten und eine Kündigung ausgesprochen, sondern erstmal ermittelt und geschaut, was ist da wirklich dran. Und da ist es so, dass die meisten Personalabteilungen aktiv auf das mutmaßliche Opfer schon zugehen, beispielsweise anbieten eine bezahlte Freistellung, wenn man vielleicht während der Ermittlungsmaßnahmen nicht mit dem mutmaßlichen Täter, Täterin mehr zusammenarbeiten möchte oder dass die von den Schichten her auseinandergezogen werden, dass auch psychologische Hilfe angeboten wird, wenn das mutmaßliche Opfer das möchte. Also da muss ich wirklich sagen, gehen viele Unternehmen sehr vorbildlich mit um.
Herr Herrmann, in Ihrem Fall war es so, wir hatten eine sexuelle, verbale Belästigung mutmaßlich in einer fremden Sprache und die betroffene Person war auch nicht anwesend. Wie ist das ausgegangen?
Also hier hat das Unternehmen sich absolut vorbildlich verhalten. Klar, wir haben ja auch beraten. Es ist eine ausführliche Ermittlung vorher gemacht worden und man hat sämtliche in Betracht kommenden Zeugen befragt, hat dann mit dem Ergebnis dieser Befragung den, ich sag's mal, Beschuldigten hier auch tatsächlich konfrontiert im Wege einer sogenannten zu diesem Zeitpunkt noch Verdachtskündigungsanhörung rein vorsorglich. Und das Ganze gipfelte dann tatsächlich in einer fristlosen Kündigung. Das Unternehmen wollte, und dazu haben wir auch geraten, das machen wir in den meisten Fällen, hier tatsächlich auch harte Kante zeigen, was ich auch für absolut richtig halte, auch um ein Signal nach innen zu setzen, dass das Unternehmen so etwas nicht toleriert. Und diese fristlose Kündigung ist dann vom Arbeitnehmer auch akzeptiert worden. Mutmaßlich auch vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem Beruf des Arbeitnehmers um einen, sage ich mal, regulierten Beruf handelt, wo man gegebenenfalls eine Lizenz verlieren kann, wenn man Zweifel an seiner Zuverlässigkeit aufkommen lässt. Und das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass er das akzeptiert hätte. Wir sind aber auch zuversichtlich, dass wir das auch bei Gericht tatsächlich dann auch durchgebracht hätten. Entscheidend war für uns, dass die Art und Weise, wie die sexuelle Belästigung dann dem Opfer zugetragen wurde, nämlich über Dritte und nur über eine Übersetzung überhaupt keine Rolle spielte. Ja, die sexuelle Belästigung, das hat Svenja ja vorhin super beschrieben, ist ja eine vom Täter ausgehende und es kommt nicht darauf an, wie das Opfer diese jetzt mitgeteilt bekommt. Ja. Entscheidend ist die Pflichtverletzung durch den Täter in diesem Fall.
Frau Geider, wir hatten den Fall, ich habe es leicht suggeriert, können Männer auch Opfer sein? Der Mann aus Ihrem Fall hatte das zunächst nicht als Möglichkeit gesehen. Wie ist das geendet? Hat sich da das Bewusstsein noch gewandelt?
Ich könnte jetzt erstmal sagen, ja klar, jeder Mann kann, wie jedes andere Geschlecht auch, Opfer einer sexuellen Belästigung sein. Der Fall ist tatsächlich so ausgegangen, dass der Arbeitnehmer auch einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet hat. Man hat sich einvernehmlich auf die Beendigung geeinigt. Das Problem, was wir hier aber eher gesehen haben, war, dass es offenbar auch 4 Jahre nach MeToo noch so ist, und so ist es ja häufig irgendwie auch durch von der Gesellschaft offenbar gesehen, dass es eigentlich verpönt ist, als Mann den Vorwurf zu äußern, man sei sexuell belästigt worden. Ich weiß nicht, ob es da eine ungeschriebene Regel gibt, dass die besagt, dass wenn du behauptest, sexuell belästigt worden zu sein, dann ist dein Testosteronspiegel zu wenig. Wir sehen das anders. Ich glaube, dass man auch da, und das ist vielleicht die Aufgabe, die wir uns als Gesellschaft in den nächsten Jahren setzen müssen, auch noch sensibler werden kann, so wie man nicht in Frage stellen würde, ob ein Mann von einem homosexuellen Mann sexuell belästigt werden kann, denn auch da wäre die Antwort ja. Sollte man, glaube ich, anfangen, die klare Antwort ja auch auf solche Fälle zu übertragen, in denen die weibliche Vorgesetzte sich bei dem männlichen Studenten auf den Schreibtisch setzt, breitbeinig und irgendwelche anzüglichen Bemerkungen macht.
Das war schon ein erster Appell. Wir haben ja in unserer Abschlussrunde immer den Titel 60 Sekunden zum Mitnehmen. Meine GesprächspartnerInnen geben nochmal in einer Minute Tipps, wie man unser heutiges Thema praktisch umsetzen kann. Liebe Frau Wiol, was möchten Sie empfehlen?
Meine Empfehlung an alle Unternehmen, denken Sie an Prävention. Wenn Sie gut präventiv handeln, können Sie ganz viele Fälle im Keim ersticken. Leben Sie das aber auch. Also eine Prävention, die nicht ernst gemeint ist, die ich nur umsetze, weil sie im Gesetz gefordert wird, die kann ich dann auch gleich lassen. Leben Sie eine Unternehmensphilosophie, in welcher für alle Mitarbeiter klar ist, sexuelle Belästigung werden hier im Unternehmen nicht geduldet. Und das ist hier nicht gerne gesehen und setzen Sie da der Führungsebene an. Denn wenn die Führungsebene schon dort ansetzt, wo sie kleine verbale Entgleisungen mitbekommt und in einem Vier-Augen-Gespräch den Mitarbeitern klar macht, sowas möchte ich hier nicht nochmal hören, dann hören sie das auch nicht nochmal, weil die Mitarbeiter auch sensibilisiert sind. Und deshalb ist es mein großer Appell an die Unternehmen, leben Sie eine diskriminierungsfreie Unternehmensphilosophie und gehen Sie präventiv vor. Damit ersparen Sie sich viel Ärger und viel Ermittlungen im Long Run.
Frau Geider, was ist Ihr Tipp?
Mein Tipp an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist, Vorwürfe immer ernst zu nehmen. Es ist immer leichter, erstmal zu ermitteln und die Ermittlungen dann einzustellen. Dann muss man sich nichts vorwerfen lassen, wenn dann die Beschwerde tatsächlich unbegründet war. Wichtig ist da auch in beide Richtungen zu ermitteln, also sowohl das mutmaßliche Opfer als auch den oder die mutmaßliche Täterin zu befragen und diese Ermittlungen auch zu dokumentieren, falls es mal einen Wechsel in der Personalabteilung gibt, aber auch um nachher zeigen zu können, hier, wir haben alles gemacht, wir haben ermittelt. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist immer noch, die Ermittlungen auch vertraulich zu behandeln, weil am Ende niemand weiß, wie das ausgeht.
Herr Herrmann, was möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, die Julia schon angesprochen hat. Also das Schaffen von Policies und Code of Conduct und Ethikrichtlinien ist das eine, die Implementierung und Umsetzung das andere. Das fängt sicherlich bei den Führungskräften an. Und da wäre mein Tipp, machen Sie Vorbilder zu Führungskräften und schauen Sie, dass Ihre Führungskräfte eben Vorbilder sind bei der Durchsetzung und beim Leben einer Zero-Tolerance-Policy gegenüber sexueller Belästigung. Hintergrund ist natürlich, weil die meisten Fälle der sexuellen Belästigung finden in Überunterordnungsverhältnissen statt. Zweiter Tipp unseres Erachtens, machen Sie das Melden und das Berichten über sexuelle Belästigung oder den entsprechenden Verdacht möglichst niedrigschwellig. Nur so werden Sie die Möglichkeit bekommen, davon auch Kenntnis zu erlangen und da frühzeitig einzuschreiten.
Ganz herzlichen Dank an Sie drei. Ich möchte zum Schluss auch einige hoffentlich hilfreiche Hinweise geben. Der erste ist, auf vanguard.de gibt es immer aktuelle Blogbeiträge zu wichtigen gesellschaftspolitischen und arbeitsrechtlichen Themen, unter anderem auch zu unserem heutigen Thema, zum Thema sexuelle Belästigung. Außerdem findet man auf der Homepage der Kanzlei die weiteren Folgen unseres Podcasts. Die andere Möglichkeit, mehr zu diesem Thema zu erfahren und auch mit den Beteiligten in Kontakt zu treten, ist die Seite der Kanzlei auf LinkedIn. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich meinen GesprächspartnerInnen, Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, der hier für die Technik zuständig war, und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.